Herzlich willkommen zu einer Predigt über Apostelgeschichte, Kapitel 26.
Diplomatischer Dienst in Petersburg, dort in der Hauptstraße, sein Palais, hat alles verlassen, ist nach Deutschland gewandert auf der großen Suche nach Menschen, die Jesus lieb haben. Und kam so schließlich zur Mission, ist dann in den Kaukasus ausgereist, Felician Graf Zaremba. Hat dann später im Heimatdienst in den Gemeinden hin und her von Gottes Weltmission erzählt. In Darmstadt ist es ihm passiert, dass die Zeitung geschrieben hat, wie kann man so einen simplen Mann sprechen lassen? Der mag für russische Bauern recht sein, aber für das gebildete Publikum in Darmstadt ist das noch nicht. Es wäre eine Schande für die Kirche, wenn so ein Mann spricht. Und da wird schon deutlich, dass Mission in der Welt nicht hoch angesehen ist. Das müssen Sie wissen, wenn Sie mit Ihren Bekannten, besonders wenn Sie etwas gelten in der Welt, über Mission reden. Vielleicht meinen Sie noch, Sie können ein wenig von Ihrer Begeisterung vermitteln, dann werden Sie Verachtung und Spott finden. Und das ist nicht so heute erst, sondern zu allen Zeiten. Wie die ersten Missionare nach Indien hinausgegangen sind, war damals die ostindische Gesellschaft die große Wirtschaftsmacht in England. Und die hat sich furchtbar aufgeregt, dass Missionare ausgerechnet in ihr Wirtschaftsgebiet hinaus wollen. Und die schrieben damals, ich zitiere wörtlich, die Aussendung der Missionare ist das verrückteste, unmöglichste, kostspieligste und unverantwortlichste Projekt. Der Plan ist verderblich, nutzlos, unfruchtbar und gefährlich, ja, unheilbringend. Ludwig Krapf, der erste Missionar in Ostafrika, der in seinem ganzen Leben nie einen Christ taufen konnte, doch der große Pionier war. In Kenia kennt jedes Volksschulkind den Namen Ludwig Krapf. Deutschland natürlich nicht. Dabei stammt er aus Derendingen bei Tübingen. Müssen wir eigentlich kennen, solche Leute des Reiches Gottes. Der hat gesagt, Scheitern und Misserfolg macht mich nur umso gewisser. Scheitern und Misserfolg macht mich nur umso gewisser. Weil es die Sache Jesu ist. Und in dieser Sache stehen wir heute Mittag. Welch ein Dienst. Was legt da der Herr hinein? Und ich habe einen Abschnitt ausgewählt, wie der Apostel Paulus in der tiefsten Demütigung war. Schlimmer kann man es nimmer machen mit einem Boten des Evangeliums, als dass man ihn matt setzt, in Ketten legt und ins Gefängnis bringt. 2 Jahre seines Lebens ist dieser rastlose Mann nutzlos. Sitzt er in der Zelle in Caesarea Maritima an der Küste von Israel heute. Und wartet auf seinen Prozess. Er wird doch gebraucht in den Gemeinden, er hat doch Pläne, er will in Dalmatien, Spanien das Evangelium verkünden. Ich hätte durchgedreht. Und dann nimmt Paulus diesen Platz, den Gott ihm zuweist. Wie klein der auch ist und gebraucht ihn zur Ehre Gottes. Er legt das Zeugnis ab vor diesen arroganten Leuten, die ihn da verhören. Und ich lese nun, wie Paulus dort Apostelgeschichte 26 von seiner Bekehrungsgeschichte erzählt. Wie er zu Boden stürzt auf dem Weg nach Damaskus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Vers 14, es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lücken. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich, jetzt steht dieses Wort da, das man unter Christen so ungern sagt, bekehren. Von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Ich kann mir es nur so ein bisschen ausmalen, wie das sein muss, wenn man im Gefängnis sitzt. Ich kannte einen 17-jährigen jungen Mann, der früher mit 17 Jahren mehrere Jahre in Bautzen zur Zeit der DDR-Herrschaft in Einzelhaft zugebracht hat. Der Mann war für sein Leben kaputt. Der hatte keinen Willen mehr. Da war die Seelenkraft gebrochen. Man kann so leicht sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Aber wenn man so mit brutaler Gewalt einen Menschen einfach einsperrt, der voller Tatendrang ist, das ist furchtbar. Da hört man draußen vor den Gitterstäben, hört man die Vögel zwitschern und man sitzt drin und man kann gar nichts tun. Und wie wir da Paulus aufgesehen haben, er hört das Rauschen des Meeres draußen an der Küste des Mittelmeeres vor der Stadt Caesarea. Und er ist hier eingesperrt. Und was soll er denn tun? Er weiß doch auch nicht, was werden soll. Und nun erleben wir auf einmal in dieser ausweglosen Lage den Stolz eines Boten Jesu. Kein gebrochener Mann. Die Ketten schürfen seine Hände und seine Füße. Und er steht da, wie ein Graf kommt er daher. Ganz groß, dem größten König eigen. Und wenn die ganze weltliche Macht aufmarschiert, sagt er, ich will mit euch nicht tauschen, meine Herrschaften. Ich habe doch das Leben gewählt. Wissen wir überhaupt noch, was es heißt, von Jesus in Dienst genommen zu sein? Sie brauchen nie Missionare zu bemitleiden. Die mögen schwer haben, die mögen Opfer bringen. Aber sie erleben doch, wie jeder, der Jesus nachfolgt, die ganzen Zusagen des Herrn, die Gegenwart des Auferstandenen. Ich will bei ihnen sein. Das ist die Größe dieses Dienstes. Die Nähe Jesu. Was soll ihn denn entmutigen? Was soll ihn denn niederdrücken können? Was soll ihm denn Angst machen? Weil Christus da ist, der ihn stark macht. Und jetzt habe ich meine Gewohnheit treu wieder drei Teile, in die ich es untergliedern will, dass wir es ein wenig besser behalten können. Mensch, was sind wir reich? Mensch, was sind wir reich? Also, bei uns heute ist üblich, dass man vom positiven Denken spricht. Und das sind ja immer mehr Zeitgenossen, die sagen, man muss die Sache nur positiv sehen. Ist eine tolle Idee natürlich, dass man sich immer aufregt und immer sagt, Mensch, nimm's leicht und guck mal, ob nicht noch was Gutes rauskommt und freu dich doch am Schönen, an den Blumen und an den Blüten. Ist ja richtig. Aber wenn man so die Lebensweisheiten so als sich vor Augen führen lässt, was so die Leute tun, ich hab's aus der Bildzeitung, wo ein verdammt glücklicher Millionär berichtet, was das Geheimnis seines Lebens ist. Da sagt er, wenn du positiv denkst, hast du keine Ängste mehr. Nichts geschieht in deinem Leben, wo du dafür verantwortlich bist. Du weißt, dass du in deinem Leben alles selbst bestimmen kannst. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und was ist, wenn dein Kind stirbt? Und wenn deine Ehe zerbricht? Und wenn du unheilbar krank bist, ach, nimm's leicht. Quatsch. Die meisten Nöte dieses Lebens sind ja mit all diesen Sprüchen, mit diesen psychologischen Tricks gar nicht zu meistern. Auch die Lage, in der Paulus ist. Er ist bestimmt, um Bote Jesu zu sein, es kommen die Schwierigkeiten. Ich weiß doch, wie das auf den Nerven und auf der Seele von Missionsboten drückt. Man will so gern und man spürt die Ablehnung. Wisst ihr, dass in unserer Welt ein Christushass lebt? Nicht erst seit dem 11. September, sondern seit den ersten Tagen der Menschheit da. Dieser Hass hat Jesus schon ans Kreuz gebracht. Und in Deutschland lebt ein Christushass. Wenn man das Evangelium verbreiten will, da braucht man nicht bloß ein paar lockere Sprüche und netten Co-Francier. Und den Gottesdienst ein bisschen aufmotzen. Sie wissen, es ist die Feindschaft der Welt und man kann das Evangelium gar nicht transportieren, weil der gottlose Mensch es gar nicht hören kann und will. So war es doch in unserem eigenen Leben auch. Unsere Ablehnung ist so groß, wir wehren uns gegen den Anspruch Christi. Und dieser Paulus hat es doch selber erlebt. Er schnaubte noch wie ein angeschossenes Tier. Wütet er gegen den Jesusnamen. Aber wissen Sie, gegen das Christentum hat doch niemand was. Und gegen einen Gott, der wie ein Buddha da sitzt und still vor sich hin lächelt, hat doch die Welt nichts. Das kann man noch kaufen im Urlaub und auf die Vitrine stellen. aber gegen den Jesus, der die Nerven blank legt, unseres Herzens und Gewissens. Da tobt der Mensch. Gegen die Jesusbotschaft ist der Widerstand da. Wir müssen immer wieder aufpassen, ob wir an der Linie des härtesten Widerstands auch wirklich arbeiten. Und was ist dann der Punkt? Was hat Saulus erlebt? Ein helles Licht und vor allem er hört eine Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er hört nicht bloß den Namen Jesus, sondern beschreibt später im Timotheusbrief seine Mitarbeiter, sagt er, was das war: der allein Gewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand hinkommen kann. Der große und ewige Gott ist mir erschienen in Jesus. Der Himmel war plötzlich für mich offen. Es ist zunächst zusammengebrochen über der Menge der Schuld. Vorher wusste er nie, was Schuld heißt. Die schlimmste Sünde eines Menschen ist doch, gegen Jesus anzugehen und den Anspruch Jesu aus seinem Leben wegzutun. Und das war dann später für ihn in all dem Missionsdienst das Allergrößte. Er hat auch Stunden gehabt der Verzagtheit. Er erzählt mal im 2. Korintherbrief, dass er in Asien verzagt war über die Maßen, dass wir schon meinten, wir müssen sterben. Das geschah, dass wir unser Vertrauen auf den setzen, der Tote lebendig macht. Also die Krisen sind heilsam, Scheitern und Misserfolg machen mich nur umso gewisser. Wenn ich auf Jesus, den Herrn, blicke, Herr, es ist deine Sache und jetzt blicke ich auf dich. Ich weiß nicht, wie das zu Ende geht, aber du kannst machen. Du hast einst den Tod ausgehebelt in deiner Auferstehung. Du wirst doch mit meiner Situation fertig werden. Erzählt mal in einem Brief, auch von seinem Prozess, das war vielleicht schon der Prozess in Rom. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, es sei ihm nicht zugerechnet. In der Verhandlung stand mir niemand bei, es verließen mich alle. Da guckt er rum im Zuschauerraum, keiner der Brüder ist da, keiner. Ganz allein. Der Herr aber stand mir bei. Und wenn wir die Missionare raussenden in eine schwierige Situation, Jesus ist bei mir. Mensch, was sind wir reich. Mensch, was sind wir reich. Und darum das Wichtigste unseres Dienstes ist, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Uns geht es nicht um Konfessionen und um irgendwelche Organisationen. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, zu diesem Glauben, ihr Vertrauen nicht auf sich selbst zu setzen, sondern auf den Herrn, der Tote lebendig macht. Dass Menschen ganz Jesus zu eigen gehören. Der große Indienmissionar Stanley Jones hat gesagt, er hätte so viele Begegnungen gehabt mit denkenden Menschen, die hätten alle Einwände gegen das Christentum gebracht. Die Fehler der Kirchen, das Versagen der Kirche und die Schlechtigkeit, die im Christentum sich schon breit gemacht hat. Wir wollen ja als Christen auch nie den Mund so weit aufreißen gegenüber Moslems. Das Christentum hat auch eine furchtbare Geschichte. Und auch eine blutige Geschichte. Stanley Jones hat damals geschrieben, ich habe jetzt gemerkt, ich will mit niemandem mehr zanken. Ich will allein Christus predigen, sein Licht und seine Kraft. Und er schreibt weiter, und wo das geschieht, kommen Menschen zum Glauben, zum Leben, zum Licht. Das ist unser Dienst. Mensch, was sind wir reich. Große Taten geschehen, wenn Jesus durch unseren schwachen Lebensdienst hindurch selber sich verherrlicht an anderen Menschen. In Myanmar, Birma, traf ich eine Gruppe, Myanmar Inland Mission. Das sind mutige Leute, die heute in diesem kommunistischen Regime eine Evangelisationsarbeit aufgezogen haben. Und wie wir so zusammen waren, erzählen sie, dass sie alle früher buddhistische Mönche waren, die da mit den gelben Kutten rumlaufen. Das hat mich natürlich interessiert und ich habe sie gefragt, ja, ihr in Burma, Buddhismus ist doch für jeden Deutschen der Traum, für den gebildeten deutschen Mensch, ostasiatische Religiosität. Und ich dachte, das ist schon was. Die Weisheit Buddhas, wie man sich so in sich kehrt und wie man sich versenkt und so. Was hat denn euch gezogen? Gucken Sie mich ganz komisch an und sagen, was uns gezogen hat. Wir das erste Mal von Jesus gehört haben. Wir haben keinen Frieden mehr gefunden, bis wir ihm ganz gehört haben. Das ist das Wichtigste unseres Dienstes, das Wichtigste, wo Sie Jugendarbeit treiben in Deutschland, wo Sie in einer Gemeinde sind, dass Sie Jesus groß machen, dass wir wieder diese heilige Einseitigkeit bekommen, seine Boten zu sein und sein Königreich auszubreiten. Und jetzt das Zweite, wir haben was anzubieten. Wir haben was anzubieten. Sehen Sie, wie da in dem Verhandlungssaal in Caesarea die einmarschiert sind. Das war ja schon toll. Die Haute Volée, die Crème de la Crème von Caesarea, es war ja eine ganz römische Stadt. Und dann der König Agrippa mit seiner Bernice. Das war, ich weiß nicht, wie man sagen soll, wir sagen in Württemberg ein kleines Lumpentier. Also es war ein Mädchen mit 17 Jahren, die war ja schon im Alter von 13 Jahren, da war sie schon aus ihrer ersten Liebesbeziehung gelöst und war dann mit ihrem Onkel, dem Herodes von Chalkis, verheiratet und hat unter Umständen noch ganz andere Verhältnisse gehabt. Sie war später die Geliebte vom römischen Kaiser Titus, um ein Haar wäre sie noch Kaiserin geworden. Diese Bernice muss eine fantastische Frau gewesen sein, die den Männern ungemein imponiert hat. Und die wird da reingeführt. Können Sie sich vorstellen, das war ja irgendwo für die ein Witz, ein Spektakel. Jetzt machen wir mal ein bisschen Klamauk und lassen wir mal den Paulus vorkommen. Der vertritt da irgendwelche abstrusen religiösen Lehren. Und da sitzt diese Schickeria da, da sind die Militärs dabei und wer da alles dazugehört. Die Römer gucken zu, es war ein toller Auftritt. Und dann wird der Paulus reingeführt, wie ein Häftling eben nur armselig aussehen kann. Und der Paulus sagt nur ein paar Worte. Und er spricht nie von sich. Liebe Schwestern und Brüder, oft ist es nicht gut, dass wir, wenn wir so viel von uns selber reden. Paulus sagt, ich achte mein Leben keiner Rede wert. Er klagt nicht. Ich hätte gesagt, was macht ihr mit mir? Das ist ein Unrecht. Ich poche auf die Menschenrechte. Ich gehe zum, was gibt's da irgendwo, Weltgerichtshof oder sowas, werde mich beklagen. Beim Kaiser werde ich euch alle anschwärzen. Nein, er hat einen Dienst. Und vor dieser ganzen prächtigen Kulisse, dieser Eitelkeit, dieser aufgeputzten Leute, steht der Paulus da und sagt, ich habe euch was anzubieten. Das Leben. Mensch, was seid ihr blind? Er spricht in Höflichkeit und in Anstand und er lädt ein, das Leben mit Jesus zu beginnen. Und zwar, er spricht von der Bekehrung. Darf man doch nicht so brutal auf. Er spricht, darum geht's. Bekehrung. Ja, wissen wir, was Bekehrung ist? Jeder versteht, reißt das Steuer rum in die andere Richtung. Jesus muss der Herr deines Lebens sein. Und so geht's gerade weiter. Er spricht von der Sünde. Ja, von der Sünde. Es gibt ökologische Sünde, versteht man. Es gibt Sünden der Wirtschaftsführer. Nein, er spricht davon, dass wir alle in der Gottlosigkeit gefangen sind. Wir tun das nicht, was Gott will. Wir gehen in die falsche Richtung. Es geht doch um unsere Gottesfeindschaft und die muss man ablehnen. Er redet vom Satan. Vor diesen hochgestellten Leuten redet er vom Satan und sagt, darum geht's heute. Es geht darum, ob Menschen frei werden von unheimlichen Bindungen der Finsternis, von Magie und Aberglauben und Dunkelheit, von der Bindung an sich selber und frei werden für Gott. Und da beschönigt Paulus nichts. Er sagt das ins Gesicht hinein, nicht weil er frei ist, sondern es kommt auch richtig an, sein Wort. Er sagt das, weil er diese Menschen lieb hat. Die spüren das. Er sagt das nicht von oben herunter. Er redet ja von seinem eigenen Leben, von seiner eigenen Blindheit und sagt, da gibt's doch noch etwas. Und das ist das, was wirklich fühlend ist. Dazu hat mich der Herr gesandt, die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Ich wünsche euch das, dass ihr mal raustretet aus diesen schrecklichen Bindungen der Hurerei und der Unreinheit in eurem Leben, dass ihr dort wieder Menschen werdet, an denen Gott sein Gefallen hat, in die Freude, in die Liebe, in die Treue. Es gibt wirklich ein Leben, wenn es zum Herrschaftswechsel kommt. Kann ich Ihnen noch ein Beispiel verdeutlichen, als in Uganda die schreckliche Herrschaft des Tyrannen Idi Amin war. Da waren es ja gerade die bekennenden evangelikalen Christen, die den Mut gehabt haben, und zwar nicht, jetzt irgendwo Bomben loszulassen. sondern Idi Amin zu lieben und ihm die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Es waren zunächst die Bischöfe, die einen Brief geschrieben haben und gesagt, was in diesem Land geschieht, ist furchtbar. Hier wird gemordet und von Ihnen, Herr Staatspräsident, angeordnet. Und dann ist nur einer vorgelassen worden, das war der Janani Luwum, der Erzbischof von Kampala. Und er hat den Mut gehabt, dem Tyrannen ins Gesicht hinein zu sagen, es ist maßloses Unrecht, das Sie tun, aber ich liebe Sie. Und er wurde erschossen von Idi Amin. Er hat sein Leben verloren. Es ist für die Protestboten nicht das Wichtigste, sondern ob das Wort ausgerichtet wird. Das Wort, das bis zum Schluss Jesus jeden sucht und jedem die Chance der Umkehr und der Bekehrung gibt. Jedem. Auch dem Hasser, auch dem Verfolger. Ein wunderbarer Dienst, in dem wir stehen. Und auch das Letzte, mach doch mit. Mach doch mit in diesem Dienst. Also wir hören da so viel, manchmal sitzen wir da wie auf dem Stuhl, das ist wie im Theater, wo man sieht, da läuft irgendwas auf der Bühne ab und da sind ein paar Leute und die machen da einen Dienst. Na, das können wir nicht machen. Wir sind doch mit hineingenommen in diesen Dienst. Wir wollen doch beten für diese Missionare. Wir wollen doch dahinter stehen. Wir wollen doch an unserem Platz ganz genauso wirken. Und hier ist doch auch ein Missionsfeld. Europa ist heute, ich will gerade sagen, dunkler als Asien und Afrika. Da ist man ja am verzagtesten. Dass wir doch hier heute das tun. Und wenn der Paulus als ein gebundener Mann schon solch einen Mut hat, jetzt will ich mich nicht mehr abdrängen lassen in meiner Gemeinde. Ich will dafür eintreten, dass mehr evangelisiert wird. Und wenn schon im Krankenhaus keine Besuche gemacht werden, dann bitte ich Gott, dass er mir 2 oder 3 zur Seite gibt. Dann fangen wir an und machen dort Besuche. Und dann wollen wir uns um die jungen Leute kümmern, wenn schon die Jugendarbeit bloß noch Allotria macht. Dann machen wir einen Bibelkreis und wollen wir Gott bitten, das kann er auch durch schwache Leute tun, wenn schon der in seinen Ketten so wirken konnte. Ich habe Ihnen nicht den ganzen Text vorgelesen, dort aus Apostelgeschichte 26, wo Paulus am Ende sagt, durch Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe ist es mir bis zum heutigen Tag gelungen und ich stehe wie so auf diesem Tag. Mich kriegt man nicht klein, weil der Herr mich hält. Menschlich wäre ich schon lange am Ende. Der Herr hält mich. Es wird noch berichtet, wie für Agrippa und Bernice das ganze Schauspiel war. Sie wundern sich zuerst und sagen, warum redet denn der so emotional? Also heute auch. Weil wir können nicht darüber reden, wie man sonst über alle Dinge redet. Sondern es gibt eine Sache, die brennt uns auf dem Herzen. Und das ist uns das herrliche Evangelium von Jesus, der heute seine Königsherrschaft aufrichten will in unserer Welt. Und je dunkler die Zeiten werden, umso mehr wird dieses Evangelium vom Reich Gottes, das verkündigt wird und der Völkerwelt, immer wichtiger werden. Und dann schrie plötzlich der kühle römische Verwaltungsmann da, dieser Militär rief, Paulus, du rasest, die große Kunst macht dich ja noch ganz wild. Er meint das Rhetorik. Und Paulus sagt, nein, ich wünschte mir nur, ihr werdet alle so wie ich. Abgesehen von den Ketten. Das ist doch wunderbar. Wenn wir der Welt sagen, wir beneiden euch nicht, mit eurem ganzen Geld, und mit eurem Brechen der Tabus und mit all dem modernen Lebensstil. Wir wollten, dass ihr das findet, was wir haben mit Jesus. Ein erfülltes, ganz reiches Leben. Ich war neulich erschrocken, wie die Schelternau-Leute inhaftiert wurden. Da war ja am Anfang eine ganz große Zurückhaltung, auch bei den Kirchen, auch bei den Politikern und so weiter. Und da hat man immer gesagt, ja, ja, das ist natürlich klar, dass die inhaftiert wurden. Das muss ja so sein. Die haben ja missioniert. Ich habe immer gesagt, was ist eigentlich missionieren? Ja, missionieren ist doch, wenn man die Leute, wie, gewaltsam? Nein. Wenn man die Leute manipuliert, wie? Also ihr lieben Leute, wenn ich euch so sehe, weiß ich nicht, was da manipuliert werden soll oder was da sein soll durch die Boten Jesu. Wir können überhaupt nichts machen. Jede Zeitung manipuliert. Jeder Fernsehsender, auch in Deutschland, das erste und das zweite Programm manipuliert mit ihrer Sicht des Nahostkonflikts und mit allem, was sie bringen. Wir können nur eins tun. Wir können von Jesus erzählen und die großen Taten Jesu bezeugen. Der lebt und regiert heute machtvoll für den, der ihn anruft. Und ob Menschen das Evangelium begreifen oder nicht, Sie wissen noch, was die Shelternau-Leute gemacht haben. Sie haben im geschlossenen Raum den Jesus-Film auf dem Computer laufen lassen. Das war's. Ja, natürlich, die Welt weiß doch genau, was gefährlich ist. Das Gefährlichste, das Allergefährlichste ist, wenn Boten des Evangeliums von Jesus reden. Die Macht. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen. Die ganzen Teufel dieser Welt können nichts tun gegen das Evangelium von Jesus. Er streitet für uns der rechte Mann. Den hat Gott selber auserkoren. Und im Namen Jesus sind wir unüberwindlich. Und es ist schön, wenn Sie Ihrer Sache ganz gewiss und sicher sind. Jesus sendet mich. Ich gehe in seinem Namen. Und es geht darum, anderen Menschen dieses herrliche Evangelium weiterzusagen. Lassen Sie mich schließen mit einem Erlebnis, das ich an der nordkoreanischen Grenze hatte. Einer dieser vielen tausend Hungerflüchtlinge, die dort illegal über die Grenze kommen und dann wieder zurückgeschickt werden, wenn sie von den chinesischen Behörden erwischt werden, nach Nordkorea und dann oft auch das Leben verlieren. Der war herübergekommen und war in die Kreise von Hausgemeinden geraten und hat dort Jesus angenommen. Seine Frau und sein Kind waren in dem Hunger umgekommen. Und wie ich zusammentraf, da erzählten mir meine Freunde, dass er am nächsten Tag hinüber will, noch einmal versucht, illegal diese scharf bewachte Grenze nach Nordkorea zu überschreiten und dann hinüberzugehen. Und ich frage ihn durch die Übersetzer, du weißt, was das bedeutet. Sie haben in den letzten Monaten wieder viele Gemeindeleiter von den illegalen Untergrundgemeinden in Nordkorea erschossen. Da guckt er mich an. Ein Mann, der wenige Monate im Glauben steht und sagt, was soll das? Ich muss meinen Freunden von Jesus sagen. Und ich gehe. Der Herr schenke Ihnen dieselbe Gewissheit.